SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer.
Pusht. Künstliche Intelligenz im Arbeitsleben. Vor allem die, die sowieso schon vorne dabei sind. Eine groß angelegte Studie der Uni Konstanz legt genau das nahe. Wir besprechen gleich, was das Forschungsteam noch rausgefunden hat über die KI-Nutzung im Job, die insgesamt immer normaler wird, aber beim genauen Hinschauen tut sich hier gerade eine Kluft auf.
Wir müssen alle mitnehmen und wir müssen vor allem diejenigen mitnehmen, die vielleicht am Anfang mehr Mühen damit haben, mit der künstlichen Intelligenz klarzukommen oder sie einzusetzen, als die Leute, die das sowieso schon tun.
Mehr von diesem Ausbildungsleiter und seiner Firma, die bewusst versucht, den Beschäftigten KI-Systeme nicht nur vorzusetzen, sondern verständlich und schmackhaft zu machen. Hört ihr auch hier in dieser neuen Podcast-Folge von SWR1 Arbeitsplatz. Mal kurz eine Mail formulieren lassen, eine Programmierung oder einen Prozess entwerfen. All das geht wahlweise auch mit Hilfe von KI. 35% der Erwerbstätigen in Deutschland nutzen sie regelmäßig bei der Arbeit. Das sind über 10% mehr als noch vor einem Jahr. Das hat ein Team der Uni Konstanz ausgerechnet, betont aber, dass trotz der deutlichen Zunahme die KI-Skepsis in deutschen Büros und Produktionsstätten immer noch relativ groß ist. Gerade im Vergleich zu den USA zum Beispiel, wo es noch viel normaler ist, regelmäßig ChatGPT oder Ähnliches im Job zu nutzen. Carolina Opitz ist Mitautorin der Konstanzer KI-Studie. Viele der Befragten fürchten, KI könnte ihren Arbeitsplatz negativ verändern oder am Ende überflüssig machen. Erklärt das, warum sich KI im deutschen Arbeitsalltag zwar durchsetzt, aber nicht so schnell wie anderswo?
Das ist sicherlich ein Teil des Grundes. Es ist natürlich aber auch so, dass in einigen Unternehmen die Skepsis aus anderen Teilen noch rühren könnte. Das ist, dass es etwas länger dauert, bis KI-Anwendungen implementiert sind oder auch die Zurückhaltung vor generativen Sprachassistenten wie zum Beispiel ChatGPT aufgrund von Datenschutz hoch ist. Wir sehen hier aber auch deutliche Unterschiede zwischen größeren Organisationen, mittleren Organisationen und kleinen Organisationen. Also wir sehen deutlich, dass größere Organisation um einiges mehr investieren in Weiterbildung und auch Führungskommunikation zu KI im Gegensatz zu kleineren Organisationen, wo wir innerhalb eines Jahres kaum Veränderungen feststellen können.
Okay, und das heißt dann, dass hier eine Art Wettbewerbsnachteil entstehen könnte für Beschäftigte kleinerer Firmen, weil die wollen sich ja vielleicht auch mal woanders bewerben.
Es besteht natürlich die Gefahr, dass sich abgehängte Organisationen herausbilden, in denen der technologische Wandel kaum ankommt und Beschäftigte dadurch auch dauerhaft schlechtere Entwicklungschancen haben. Natürlich ist jetzt erst der Anfang von KI und auch generativer KI, also hier kann noch entgegengewirkt werden. Allerdings muss aufgepasst werden, dass es nicht zu diesen abgehängten Organisationen kommt.
Ja, vor allem, weil mit der Anschaffung ist es ja noch nicht getan. Man muss ja dann die Belegschaft einlernen, immer wieder weiterbilden. All das kostet ja Geld und Zeit. Heißt das, dass kleinere Firmen mit oft auch kleinerem Budget es praktisch doppelt schwer haben? Erstmal kommen sie nicht so schnell an die Technik und dann tun sie sich schwerer, die Leute fit zu machen dafür?
Das könnte natürlich sein, dass hier bestehende strukturelle Rahmenbedingungen sind, die das schwerer machen. Was wir aber auch sehen, dass es nicht nur Organisationen sind, sondern auch bestimmte Beschäftigungsgruppen, die zunehmend sich vom technologischen Fortschritt abkoppeln oder wo die reale Gefahr besteht, dass es hier zu einer Polarisierung kommen kann. Also wir sehen, dass gerade in wissensintensiven Tätigkeiten KI deutlich häufiger genutzt wird als in eher produktivitätsnahen Tätigkeiten. Aber nicht nur die Nutzung ist entscheidend, sondern auch die Einstellung. Zu den Chancen von KI ist hier sehr unterschiedlich zwischen Beschäftigten, die eher wissensintensivere Berufe haben oder eher handwerkliche Berufe. Also wir sehen, dass Beschäftigte in Büro- und Wissensarbeit ungefähr doppelt so häufig positive Effekte für ihre Arbeit erwarten als diejenigen in eher manuellen Tätigkeiten. Das ist natürlich auch ein Verstärker bestehender Ungleichheiten am Arbeitsmarkt.
Und hat das vor allem mit der Tätigkeit zu tun oder auch mit dem Bildungshintergrund oder mit der Art der Ausbildung?
Wir haben tatsächlich beides untersucht. Wir haben zum einen die Unterscheidung in Produktions- und Wissensarbeit gemacht, zum anderen uns aber auch unterschiedliche Bildungsniveaus angeschaut. Und hier sehen wir ähnliche Effekte. Auch hier steigt zwar die Nutzung gegenüber dem Vorjahr über alle Gruppen hinweg, aber die Unterschiede zwischen Bildungsleveln bleiben deutlich bestehen. Also zum Beispiel Beschäftigte mit abgeschlossenem Studium nutzen KI ungefähr 3-mal so häufig wie Personen mit niedrigem Bildungsabschluss, was natürlich schon eine ziemlich große Nummer ist. Und auch hier wieder Beschäftigte mit hohem Bildungsabschluss bewerten KI auch deutlich positiver. Also wir sehen, wer bereits privilegiert ist, profitiert häufig stärker von den Chancen der Technologie jetzt.
Da kommt dann ja schnell auch so eine Art Spirale in Gang, ne? Jemand kommt nicht so richtig mit, die Hemmschwelle steigt dadurch weiter, dann traut er oder sie sich immer weniger zu und irgendwann gibt man es quasi auf und kommt gar nicht mehr mit.
Absolut. Und auch, also hier muss angesetzt werden, um diese Polarisierung des Arbeitsmarkts zu verhindern, die natürlich so eine technologische Spaltung ausmachen würde. Das kann natürlich einmal gezielt durch politische oder aber auch betriebliche Interventionen passieren. Aber definitiv, die Ergebnisse sind ein klarer Handlungsauftrag an Wirtschaft, Politik und auch Bildungseinrichtungen, um die Teilhabechancen gezielt zu fördern und dieser wachsenden Spaltung halt frühzeitig entgegenzuwirken.
Also wenn Sie sagen Auftrag, dann klingt das so, dass selbst die großen Firmen, wo KI immer mehr zur Standardausstattung gehört, nicht genug tun, zumindest nicht flächendeckend genug tun, dass die Beschäftigten regelmäßig auf den aktuellen Wissensstand gebracht werden.
Genau, und auch große Firmen müssen natürlich aufpassen, dass sie alle Beschäftigungsgruppen mitnehmen. Also dass sie nicht nur für sehr spezifische, kleinere Gruppenfortbildungsqualifikationen schaffen, sondern über Beschäftigungsgruppen hinweg einmal Fortbildung in KI, dort Angebote schaffen, aber auch die Motivation, sich fortzubilden, proaktiv kommunizieren und gezielt Anreize schaffen.
Dazu kommt, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wie wir sie ja gerade erleben, wird oft zuerst an der Weiterbildung gespart. Das passiert ja auch gerade, auch das belegen andere Studien. Können wir daraus schließen, dass viele Unternehmen die so dringend nötige Weiterbildung in Sachen KI womöglich erstmal zurückstellen werden und sich dann die Probleme aus ihrer Studie verstärken?
Das könnte natürlich passieren, aber ist jetzt nicht unbedingt ableitbar aus den Ergebnissen. Da muss man einfach auch schauen, was die nächsten Jahre bringen. Ich glaube, die Unternehmen haben schon größtenteils erkannt, dass KI unheimlich wichtig für die Zukunft ist und auch unheimlich wichtig, um zukünftig handlungsfähig zu bleiben. Deshalb ist hier natürlich die Fortbildungsmotivation von den Beschäftigten auch bestimmt Priorität in vielen Unternehmen.
Carolina Opitz, Mitautorin der Konstanzer KI-Studie, die den Eindruck erweckt, dass künstliche Intelligenz vor allem die stärkt, die im Job schon aus anderen Gründen stark sind, sodass sich die Kluft innerhalb der Belegschaft möglicherweise vergrößert. Außer man achtet als Arbeitgeber bewusst darauf, dass möglichst viele möglichst früh fit gemacht werden in KI. Und das auf eine Weise, die eher Druck nimmt als aufbaut. Ein Beispielunternehmen, wo genau das versucht wird, haben wir uns angeschaut.
Ich wusste nicht, wie ich rede mit dieser neuen Technologie. Ich wusste nicht, wie sie auf mich reagiert. Ich wusste nicht, welche Infos sie braucht. Und die Ängste habe ich mir genommen, indem ich mich aktiv mit der Technologie beschäftige.
Sagt Christoph Bohn, Produktmanager bei der SIG AG in Waldkirch im Südschwarzwald. Die Firma mit weltweit knapp 12.000 Beschäftigten ist Sensorik-Spezialist, hat schon früh unter anderem in Sensoren, die Industrieanlagen steuern, künstliche Intelligenz mit eingebaut, so dass sich sehr viele Arbeitsplätze deutlich verändert haben. In erster Linie positiv, betont Yvonne Wermuth, die Softwareentwickler technisch betreut.
Wenn jetzt einzelne Schritte daraus automatisiert sind, ist der Entwickler klar am Schluss noch derjenige, der das Ganze freigibt. Aber diese einzelnen Prozessschritte sind nicht mehr manuell zu bespielen. Und das, glaube ich, entlastet von, in Anführungszeichen, langweiliger Arbeit.
Aber diese Transformation der Arbeitswelt erzeugt natürlich auch Ängste bei vielen Mitarbeitenden. SIG hat deshalb eigene Kurse aufgelegt, um möglichst alle, aber mindestens 70% der Belegschaft im Umgang mit KI technisch zu schulen und gleichzeitig Vorbehalte abzubauen.
Bei KI werden Programme verwendet, die selbstständig aus Daten lernen. Es gibt auch Beispiele bei SIG Direct.
Der Einstiegskurs ist ein Video. Produktionsbeschäftigte können diese virtuelle Schulung genauso buchen wie Firmenvorstände. Zusätzlich werden Weiterbildungen in Präsenz angeboten. Zum Beispiel in der Personalabteilung, wo es noch ganz andere Bedenken gegenüber der Arbeit mit KI gibt.
Also gerade wenn wir über Personalbereiche reden, haben wir nochmal ganz spezielle Herausforderungen, weil da geht es natürlich auch um Datenschutz. Gleichzeitig aber auch zu sehen, wo sollten wir die KI-Systeme einfach nicht einsetzen. Bei uns wird keine KI darüber entscheiden, ob eine Bewerberin oder ein Bewerber eingeladen wird und ob jemand abgelehnt wird, sondern wir haben da immer Menschen im Prozess und die KI spielt nur eine unterstützende Rolle.
So Trainerin Nicole Denzel. Die Pädagogin wurde vor 2,5 Jahren speziell für die KI-Schulung bei SIG eingestellt. Ganz andere Anforderungen haben dagegen Mitarbeiter in der Produktion. Sie müssen gar nicht wissen, wie eine KI-Anwendung funktioniert. Sie müssen dafür wissen, wie sie die Maschinen in Zukunft mit KI trainieren.
SIG als Unternehmen möchte KI als Unterstützung für die Mitarbeitenden einsetzen. Das heißt, da ist schon relativ klar, es geht jetzt nicht darum, mit KI irgendeinen Arbeitsplatz einzusparen. Und allein das erzeugt schon einen Wechsel von Druck zu Neugier.
Und um den abzubauen, sollen möglichst viele möglichst früh im Umgang mit KI geschult werden, unterstreicht Markus Neubronner, der Leiter des SIG-Ausbildungszentrums in Waldkirch.
Wir müssen alle mitnehmen und wir müssen vor allem diejenigen mitnehmen, die vielleicht am Anfang mehr Mühen damit haben, mit der künstlichen Intelligenz klarzukommen oder sie einzusetzen, als die Leute, die das sowieso schon tun. Wenn jemand Schwierigkeiten hat oder keine Affinität dazu hat und wir ihn nicht mitnehmen, dann passiert genau das, was wir vermeiden wollen, dass jemand eben hinten runterfällt und wir wollen alle auf der Reise mitnehmen.
Denn über kurz oder lang werden wohl fast alle Arbeitsplätze von KI beeinflusst werden, meint Produktmanager Christoph Bohn. Er jedenfalls hat durch die Schulungen seine anfängliche Angst vor KI verloren.
Ich denke, dass manche Berufe sich wandeln und wer da nicht mitmacht, das wird ein Problem geben. Probiert es aus, es macht Spaß und teilt die Infos, die guten wie die schlechten.
Sagt der Ausbildungsleiter beim Sensorenhersteller SIG im Beitrag von Jenny Bein und Wolfgang Brauer.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Gerade jetzt im Sommer kann das wehtun, am Wochenende arbeiten zu müssen, wenn gefühlt alle anderen am See, im Garten oder auf einem Festival abhängen. Aber es gibt nun mal Berufe, da wird auch oder sogar vor allem wochenends gearbeitet. Im Krankenhaus, in der Gastro, beim Radio oder auf der Messe. Dort ist Hanna aus Stuttgart oft nebenberuflich im Einsatz und sie hat festgestellt, dass sie keinen Zuschlag bekommt, wenn sie sonntags arbeitet. Darum will sie von Rechtsanwältin Julia Englert wissen, wie kann ich mich wehren?
Generell gibt es gar keinen Zuschlag für Sonntagsarbeit. Der einzige gesetzlich geregelte Zuschlagsanspruch, den es gibt, ist der für Nachtarbeit. Daher müsste entweder in Ihrem Arbeitsvertrag oder in einem auf Ihr Arbeitsverhältnis anwendbaren Tarifvertrag ein Zuschlag für Sonntagsarbeit geregelt sein, sonst haben Sie hierauf auch keinen Anspruch.
Hier ist dem Arbeitgeber also juristisch nichts vorzuwerfen, anders bei Philipp aus Mainz, der Anfang des Jahres 3 Monate Elternzeit genommen hat, aber, wie es ja oft vorkommt, nicht exakt 3 Kalendermonate, sondern 3 Zeitmonate zwischen Januar und April. Was Philipp komisch findet, mein Arbeitgeber hat mir den Urlaub für alle 4 beteiligten Monate gekürzt. Ich dachte, das geht nur bei vollen Elternzeitmonaten. Darum seine Frage an Arbeitsrechtlerin Julia Englert, was er da machen kann.
Das stimmt. Der Arbeitgeber hätte also für die 2 vollen mittleren Monate den Urlaub kürzen dürfen, aber nicht für die angefangenen Monate. Sie können den Urlaub jetzt geltend machen, damit er Ihnen wieder gutgeschrieben wird.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Jetzt mal ehrlich, wie oft bestellen wir was am Handy? Klick, klick, schnell zwischendurch, statt uns die Zeit zu nehmen, in einen Laden wirklich reinzugehen. Und die extreme Online-Konkurrenz ist nicht das Einzige, was den stationären Einzelhandel schlaucht. Dazu die Kosten für Miete und Personal und eine sehr preisbewusste Kundschaft. In Summe heißt das, um zu überleben, müssen die Inhaber etwas bieten, was es nur bei ihnen im Laden gibt. Und um dieses Vor-Ort-Einkaufserlebnis zu optimieren, haben die IHKs und das Wirtschaftsministerium in Rheinland-Pfalz eine Expertin für visuelles Marketing angeheuert und die war in den vergangenen Wochen in Innenstädten unterwegs. Was sie da genau gemacht hat, erzählt uns jetzt Wirtschaftsreporter Christoph Mautes.
Unterwegs in der Ingelheimer Fußgängerzone. Marketingberaterin Julia Navra bietet Ladenchecks an. Ihr erster Stopp ist heute die Blumenlounge. Die liegt etwas versteckt in einer Passage. Für die Ladencheckerin direkt der erste Ansatzpunkt.
Wir haben ja die Situation, dass beide Eingänge zurückversetzt sind, dass man den Kassanten besser einfangen kann, indem man nochmal mit Außenwerbung arbeitet.
Also schaut sie sich zusammen mit der Besitzerin die bisherige Werbung draußen an und diskutiert gleich ein paar Ideen.
Man könnte jetzt auch sagen, man macht hier irgendwie so einen Bodensticker, der hier so ein bisschen, also der rote Teppich hier hoch.
Das Ziel der Checks, attraktivere Läden und damit auch attraktivere Innenstädte. Ladenbesitzerin Barbara Matuschek jedenfalls freut sich über die Tipps.
Ich finde es ganz toll, dass einfach jemand, der den Laden noch nicht kennt, einfach hier mit anderem Blick drauf geguckt hat, mal ein paar Sachen entdeckt hat, die wir doch noch ein bisschen anders machen können.
Die Checks sind ein Angebot der Industrie- und Handelskammern, gefördert vom rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium. Julia Navra war dafür wochenlang in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs. Der zweite Termin in Ingelheim, das Bekleidungsgeschäft Zitrönchen.
Im Moment fällt mir ehrlich gesagt auf, finde ich den Außenständer sehr dominant und nehme eigentlich alles, was dahinter ist, gar nicht mehr so wirklich wahr.
Vom Schaufenster bis zum Ladendesign kommt alles unter die Lupe. Die Besitzer Jana und Janik Kern sind mit ihrem Laden vor gut einem halben Jahr hierher gezogen und sind froh über das Feedback.
Wir sind immer auf der Suche nach neuen Anregungen, nach Hilfe. Wir sind immer bereit für Kritik, weil wir uns verbessern wollen, weil wir sonst keine Chance haben. Man muss in der heutigen Zeit, glaube ich, alles versuchen zu lernen und aufzusaugen und umzusetzen.
Die Aktion von IHK und Land finden beide super. Die Politik könne aber noch mehr tun, sagt Janik Kern, gerade in Sachen Bürokratie, weil
die Arbeit hinter dem, was man hier sieht, immer mehr wird und man eigentlich dazu gezwungen ist, auch Personal hier reinzustellen, damit wir zwei im Hintergrund alles andere noch abarbeiten können.
Wie schon oft bei den Checks der letzten Wochen merkt Julia Navra, hier steckt Herzblut drin. Und das macht Hoffnung für die Innenstädte.
Ich glaube natürlich weiterhin an den stationären Einzelhandel und finde es toll, wenn man dann auch in kleineren Städten eben solche tollen Konzepte vorfindet.
Für dieses Jahr sind die Ladenchecks inzwischen alle durch. Die Fortsetzung im nächsten Jahr ist aber schon in Planung.
Und die Fortsetzung von SWR1 Arbeitsplatz sowieso. Schön, wenn ihr unseren Sendungspodcast abonniert oder weiterempfehlt. Ich bin Laura Koppenhöfer, sag danke und bis zum nächsten Mal.
Eins gehört. SWR1.